Also, wie war das damals für Menschen mit Behinderungen bei uns in der Schule? Wie waren die Möglichkeiten da auch von der Schule aus?
Also in der Schule selber hat meine Behinderung eigentlich keine besondere Rolle gespielt. Die einzigen Einschränkungen waren im Turnunterricht, wo ich eben nicht alle Übungen mitmachen konnte, aber was mir möglich war, konnte ich auch mitmachen.
Wurde Rücksicht genommen von den Lehrern da im Sportunterricht?
Ja, absolut.
Ja, okay. Gab es zum Beispiel für Leute, die nicht gehen konnten oder so, ich weiß nicht, ob sie das hatten an der Schule, aber gab es da so wie bei uns jetzt auch einen Lift oder gab es eine Möglichkeit, außer den Stiegen in die Klassen zu kommen?
Nein, Lift gab es keinen. Es gab nur den Zugang über die Treppen. Daher war also der Zugang für Gehbehinderte eher schlecht. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, zu meiner Zeit jemanden als Schüler erlebt zu haben, der gehbehindert gewesen wäre.
Ja, okay.
Oder so gehbehindert gewesen wäre, dass er einen Lift gebraucht hätte.
Ja. Wie war das mit Diversität? Also wie offen war die Schule und auch die SchülerInnen in der Schule gegenüber zum Beispiel Sexualitäten?
Das war ganz unterschiedlich. Als reine Knabenschule war das nicht wirklich ein Thema. Da hat sich der Kontakt zum anderen Geschlecht eher außerhalb der Schule ergeben, zum Großteil durch den nahegelegenen Bahamer Platz.
Ja.
Und Zentren der Begegnung waren entweder umliegende Kaffeehäuser, insbesondere das damalige Café Weiß, wo jetzt das Eisgeschäft drin ist. Das war sozusagen der zentrale Treffpunkt für Buben und Mädchen so der Oberstufe.
Und wie war das so mit jetzt, wo auch eben Juni ist? Juni ist ja Pride Month. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wie war das mit so verschiedenen Sexualitäten oder gleichgeschlechtlichen Sexualitäten? Gab es da von der Schule aus irgendwie so Aktionen wie bei uns jetzt? Es wird zum Beispiel eine Regenbogenfahne aufgehängt. Gab es sowas damals auch schon oder?
Nein, das war damals überhaupt kein Thema. Sexualität wurde damals eher noch so hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Aber wir waren uns alle ziemlich einig, dass es ein Thema ist. Die Gruppe Kinks hat ja in den 60er Jahren, glaube ich, war das, ein Lied rausgebracht, das heißt Lola, wo es insbesondere darum geht, dass jemand jemanden kennenlernt und sich dann rausstellt, das ist ja gar keine Frau, sondern eigentlich ein Mann. Also schon damals war das durchaus auch ein Thema, aber für einen sehr engen Kreis der Gesellschaft, der bereit war, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Der Großteil der Gesellschaft hat diese Themen entweder abgelehnt oder überhaupt negiert.
Okay. Und in der Schule gab es da einfach, war es sozusagen ein Tabuthema, über das nicht geredet wurde?
Das war
Oder?
überhaupt kein Thema. Es war kein Tabuthema, aber es war eigentlich überhaupt kein Thema.
Okay. Ja.
Ich kann mich nur erinnern, wie Aufklärungsgespräche in der Oberstufe angesagt waren, wurde die Frage an uns gestellt: Ihr wisst's eh schon alles, brauche ich euch eh nichts erklären.
Ja.
Das war dann sozusagen die Aufklärung im Unterricht.
Ja.
Natürlich haben wir keine Ahnung gehabt, wir haben nur so getan, als wüssten
Ja, aber
wir
das konnte
alles.
schon noch keiner sagen.
Ja.
Ja, okay. Genau. Sie haben gesagt, Sie haben noch Fragen zu Lehrerinnen oder wieder?
Naja, wie ist es denn mit den Lehrkräften heute? Zu unserer Zeit war es so, dass das ein ziemlich ausgeprägtes autoritäres Verhältnis war. Und wie ist es heute? Wie wird das von euch erlebt?
Also, nachdem wir ja doch sehr viele verschiedene LehrerInnen haben, ist es von Lehrkraft zu Lehrkraft auch verschieden, wie das Verhältnis ist. Viele Lehrpersonen sind strenger als andere. Viele sind aber auch viel offener, auch mit den SchülerInnen zu agieren und eben auch Projekte zu machen und sich nicht immer nur an den Lehrplan zu halten, sondern auch zu schauen, was interessiert denn meine SchülerInnen überhaupt, also was würden die gerne machen? Und so lernt man dann auch irgendwie die Lehrerinnen und vor allem die Lehrerinnen auch die Schülerinnen kennen, was da Interessen sind und ja.
Was ist streng bei der
Streng,
Lehrkraft?
sehr, sehr fokussiert auf Leistung, also dass man immer seine Lernmaterialien da hat. Ich meine, das ist in jedem Fach wichtig. Nur strenge Lehrer, da ist das dann immer doppelt so wichtig, dass man alles da hat, dass Hausübungen gemacht sind, dass man mitarbeitet, wo in anderen Fächern Mitarbeit mehr ein Miteinander ist, als dass eine einzelne Person mitarbeitet. Und genau.
Also ich habe im Laufe meines Berufslebens gelernt, dass es wichtig ist, das Interesse und die Begeisterung für Themen zu entfachen. Ich habe auch wiederholt Vorträge gehalten vor Ärzten und Pflegekräften. Und da muss ich sagen, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Auf der einen Seite verstehe ich die Lehrer, die darauf bedacht sind, einen gewissen formalen Rahmen wie Hausübungen, Lehrmittel mithaben, sozusagen für ihre Arbeit für wichtig halten. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man das Feuer weitergibt und nicht die Asche anbietet.
Ja. Es ist jetzt auch genau dasselbe, eben zum Beispiel jetzt der Ethikunterricht im Rahmen, in dem wir auch dieses Interview und alles führen. Wir wurden ja gefragt, ob wir das machen wollen. Und die Frau Professor ist da eben auch auf unsere Interessen drauf eingegangen, weil hätten wir gesagt, eigentlich wollen wir das nicht machen oder es interessiert uns nicht, dann wäre das alles nicht zustande gekommen. Und so ist eben auch die Frau Professor auf uns zugekommen mit dem, worauf wir überhaupt Lust haben, was wir gerne machen würden.
Ja, das finde ich gut. Zu unserer Zeit war sozusagen ein Wunschprogramm undenkbar. Da gab es einfach die Vorgabe, einen bestimmten Umfang an Stoff durchbringen zu müssen, auf Gedeih und Verderb. Und auch, ich weiß nicht, ob es damals schon die freie Wahl der Unterrichtsmittel gab. Aber ich halte das für einen extrem großen Fortschritt, weil sich auch in der Didaktik sehr viel verändert hat. Ich verweise da auf Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nein.
Die ist leider schon verstorben. Das ist eine Schweizerin, die sich mit der Frage, wie sieht gehirngerechtes Lernen aus, beschäftigt hat. Und unter anderem hat sie gesagt, es ist völlig sinnlos, wenn man 13-, 14-Jährige mit Aufgaben beschäftigt, die räumliches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen erfordern, wenn das Gehirn in dem Alter noch gar nicht so weit ist, das entwickelt zu haben. Und deswegen wäre es fein, wenn die Zukunft auch mehr darauf eingeht, was entwicklungsphysiologisch kindgerecht oder jugendgerechtes Lernen verbessern kann. Das Wissen dazu ist ja da. Man muss es auch nur einsetzen.
Ja, das ist
Aber diese
definitiv.
Veränderungsprozesse, die erfordern erstens die Bereitschaft des Systems, hier mitzugehen, und auf der anderen Seite natürlich auch die Bereitschaft der einzelnen Lehrer, sich unter Anführungszeichen das anzutun, über den Tellerrand zu schauen.
Ja, natürlich. Das ist definitiv eine Entwicklung, die wahrscheinlich auch sehr, sehr notwendig wäre, um Freude oder mehr Energie wieder mit in den Schulalltag zu bringen. Weil so eben, wie Sie gesagt haben, es angepassteres Lernen an das Alter vor allem auch wäre. Also
Ja,
das wäre
absolut.
definitiv sehr wichtig. Ja, also es gibt, ich weiß nicht, ob die Frage schon war, aber zum Beispiel dieses freie Wählen von Fächern, das ist jetzt dann vor allem ab der 6. bis zur 8. Klasse, dass es so Wahlkursfächer gibt, die man dann wählen kann und wo man eine bestimmte Anzahl bis zur Matura hin braucht. Gab es das damals auch schon, dass Sie die Möglichkeit hatten, freie Fächer zu wählen?
Es gab in der 6. Klasse die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man in der 7. und 8. entweder Musikunterricht oder bildnerische Erziehung haben wollte. Ich habe mich für bildnerische Erziehung entschieden, obwohl mir Musik nicht weniger wichtig ist.
Ja, was war der entscheidend?
Entscheidend war mein Verhältnis zu meinem Lehrer, Professor Katzmann, der mich immer wieder inspiriert hat, Neues zu versuchen. Ich habe dann auch nach der Matura mich weiter künstlerisch betätigt, hatte dann auch in Mitte der 80er Jahre meine erste Ausstellung im Waldviertel, dann später auch in Wien und in anderen Teilen Österreichs. Aber das war für mich die größte Inspiration, mich mit Kunst im Allgemeinen und mit Malerei im Speziellen zu beschäftigen.
Ja, das heißt, Ihr Lehrer hat Sie auch für den Rest Ihres Lebens beeinflusst, sozusagen in
Ganz
dieser Art.
wesentlich, ja.
Ja. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen an?
Ja, ich finde, dass die Lehrkräfte, wie ich sie kennengelernt habe, sich zu dem, was ich bei meinen Kindern als Lehrkräfte erlebt habe, ganz, ganz anders darstellen. Meine jüngere Tochter hatte zum Beispiel in der 7. Klasse eine Motivationsblockade und ihre Klassenlehrerin hat uns dann angerufen und gesagt, sie war jetzt schon einige Stunden nicht mehr da. Sie soll einfach sagen, wenn sie schlecht geht oder wenn es irgendein Problem gibt, aber sie soll um Gottes Willen halt wieder mal vorbeischauen.
Ja.
Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben.
Also jetzt ist es so, dass auch den Schülerinnen und Schülern in unserer Schule schon auch von den Lehrern ein gewisser Support gegeben wird. Das heißt, man weiß, dass wenn man Probleme haben sollte und vielleicht woanders niemanden findet, wo man es ansprechen kann, dass man sich definitiv an Lehrpersonen wenden kann und dass dann auch meistens versucht wird, also eigentlich in jedem Fall versucht wird, so gut wie möglich innerhalb vielleicht auch der Schule nur zu helfen. Und es ist auch eigentlich sehr viel Verständnis da, dass wenn man sagt, ich habe ein Problem, ich kann mich nicht fokussieren momentan, ich kann mich nicht konzentrieren, dass da eine gewisse Stütze und Hilfe auch erbracht wird von den Lehrpersonen.
Das halte ich für ganz wichtig, das hätte ich mir damals auch schon gewünscht, weil ich glaube, dass es immer wieder Belastungssituationen in der Schule gibt, die, wenn sie mit privaten Belastungssituationen zusammenkommen, dann sehr leicht in die Überforderung münden.
Ja, definitiv.
Und gerade jetzt mit der Pandemie stelle ich mir das unglaublich stressig und anstrengend vor, Schüler zu sein. Also, ich gehöre zwar nicht zu den Digital Natives, wie meine zwei Mädchen, aber die Vorstellung, Unterricht über den Computer mitzuerleben und nicht sozusagen von Angesicht zu Angesicht, das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben.
Ja.
So gesehen muss ich sagen, nicht nur, dass das Tempo der Zeit ein anderes ist als zu meiner Zeit, ist es auch sehr viel fordernder durch die Umstände jetzt in der Pandemie sozusagen etwas zu lernen und auch sozusagen irgendwann auch Rechenschaft über das Gelernte abgeben zu
Ja.
müssen. Deswegen finde ich es gut, dass die Matura bis zu einem gewissen Teil auch mit Augenmaß durchgeführt wird. Wir hatten keine Wahl, wir hatten vier Fächer schriftlich abzuliefern und drei Fächer mündlich. Und das war's dann. jetzt die Anpassung an die Situation durch die Pandemie, die halte ich für dringend notwendig.
Ja.
Auch die Diskussion, inwieweit eine mündliche Matura tatsächlich notwendig ist für die Reifeprüfung, kann man diskutieren.
Ja, das ist natürlich auch eine Veränderung, die jetzt mit der Zeit durch vor allem die Pandemie auch gekommen ist.
Ja, viel wichtiger heute ist, dass durch die Arbeit im Unterricht auch das Selbstbewusstsein der Schüler gestärkt wird,
ja,
und das Verhalten der Lehrer zunehmend auch in diese Richtung geht. Das ist ja sehr begrüßenswert.
Ja, definitiv. Noch zum Thema Schule. Einfach, hat die Schule damals ein Thema, für das sie sich eingesetzt hat, oder so Projekte, wo die Schule gemeinsam für irgendetwas eingestanden ist?
Nein, nein. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass es das jemals so gegeben hätte, in der Form wie jetzt dieser Monat Juni, diese Diversitätsaktion. Das war damals auch überhaupt kein gesellschaftliches Thema.
Ja.
Wenn ich daran denke, 1970 war die Ölkrise mit einer ähnlichen Inflationsrate, wie wir sie heute haben.
Ja.
Wohnkredite kosteten zwischen 6% und 8% Zinsen. Das ist etwas, was sich heute kaum mehr jemand vorstellen kann. Wann bist du geboren?
2006.
Da warst du 2 Jahre, als die Wirtschaftskrise eingesetzt hat mit der Niedrigzinsphase. Das kann sich jemand nicht vorstellen, dass es früher mal anders war, dass man den Banken quasi das Geld in den Rachen geworfen hat. War auch kein Wunder, dass dann an jeder zweiten Ecke eine Bank in die Höhe geschossen ist und heute das Filialnetz und die Serviceleistungen wieder total zurückgefahren werden, weil die Banken nicht die Möglichkeit haben, wie früher Gewinn zu lukrieren.
Ja, ja, genau. Haben Sie noch sonst Fragen oder interessiert Sie irgendwas, was sich vielleicht bei uns verändert hat an der Schule?
Gibt es noch Skikurse?
Ja, es gibt nicht nur Skikurse, es gibt auch Sommersportwochen und es gibt...
Beides zusammen?
Nein, abwechselnd. Es gibt eine Skiwoche in der 2. und 3. Klasse, soweit ich weiß. Und dann in der 4. Klasse gibt es eigentlich eine Projektwoche. Da fährt man nach... Meistens ist es Pula und es ist so eine...
In Kroatien?
Ja, Meeresbiologiewoche.
Mhm.
Dann gibt es in den 5. Klassen, das heißt 1. Klasse Oberstufe, Sportwochen. Und dann gibt es Sprachreisen und Matura-Reisen dann.
In Pula wäre ich beinahe verhaftet worden.
Oh, wollen Sie Geschichte erzählen?
Ich war damals sehr Fotografie interessiert, bin ich heute noch. Aber damals meine erste gescheite Fotoausrüstung und habe den Hafen von Pula fotografiert. Da sind aber Kriegsschiffe drin gelegen. Das war damals ja noch Jugoslawien, bevor es sich in die einzelnen Staaten aufgelöst hat. Und hat nicht lang gedauert, sind 2 Militärpolizisten auf mich zugekommen und wollten wissen, was ich da fotografiere. Naja, Hafen, Sonnenuntergang. Ich konnte mich da noch einigermaßen rausreden, aber das war ziemlich knapp. Also man war dort in einem militärischen oder halbmilitärischen Bereich schon sehr sensibel, wenn da fotografiert wurde.
Ja.
Heute ist das völlig egal, weil die Satelliten alles fotografieren können,
ja,
bis auf die Größe einer Briefmarke.
Ja, genau.
In den Oberstufen gibt es welche Aktionen?
In der 5. Klasse gibt es die Sommersportwoche. Also man fährt eine Woche auf Sommersportwoche. Man kann zwischen, ich weiß nicht, wie viele Sportarten es sind, aber man kann 2 wählen, die man machen möchte.
Mhm.
Und da fahren alle 5. Klassen gemeinsam. Und dann gibt es in der 6. Klasse eine Sprachreise, meistens nach Großbritannien oder Irland. Und dann in der 7. Klasse weiß ich es nicht genau, aber in der 8. Klasse gibt es dann eben die Maturareisen, die werden dann aber von den Schülerinnen selbst organisiert. Und genau.
Was ist eigentlich ein Maturaspaß?
Oh, ein Matura-Streich.
Maturastreich, genau.
Das ist meistens die Woche vor den ersten schriftlichen Matura-Prüfungen, wo sich die 8. Klassen alle gemeinsam was überlegen, wie sie eben der ganzen Schule einen Streich spielen können. Wo sie dann zum Beispiel dieses Jahr wurde, oder so wie jedes Jahr, wurde draußen alles verdunkelt, also die Türen unten werden mit Zeitung abgeklebt und man wird mit Wasserpistolen bespritzt und mit so Schwimmnudeln geschlagen zum Empfang. Und oft werden auch die Stühle und Tische alle auf einen Haufen geworfen, mitten in der Klasse. Und die 8. Klassen haben meistens auch irgendwelche Spiele, die sie unten im Hof spielen den Tag über. Oft werden auch die Klassen gestürmt, das heißt, mitten in irgendeiner Stunde steht auf einmal eine ganze 8. Klasse im Raum. Und genau, es ist einfach so ein bisschen Feier für die 8. Klassen, dass sie so gut wie fertig sind mit der Schule.
Na, bei uns gab es sowas nicht. Das wäre damals auch nicht kodiert worden. Aber da haben sich Gott sei Dank die Zeiten geändert.
Ja, hätten Sie sich einen Matura-Streich für sich selbst gewünscht?
Mit der Frage habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt, aber im Nachhinein würde ich auf jeden Fall ja sagen, uns wäre irgendein Blödsinn wäre uns sicher eingefallen.
Ja.
Schauen wir mal. Ich glaube, da ist noch die eine oder andere Frage.
Ja.
Ja, es gab ein Sekretariat, es gab auch eine Schulbücherei. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Bei uns konnte man sich damals auch Schallplatten ausleihen. Es gab sozusagen eine Schallplattenbibliothek,
Ja.
wo aus den Erlösen des Ausborgens Schallplatten immer wieder neu angekauft wurden. Und die dann sich jeder ausborgen konnte für eine gewisse Zeit und sie dann wieder zurückgeben musste. Das war alles halt noch in der Zeit von Vinyl.
Ja. Also das haben wir, glaube ich, nicht. Das Einzige, was wir haben, ist eben die Bücherei hier. Und vor der Bücherei ist so ein Freientnahme-Bücherschrank, wo man Bücher hinbringen kann und sich welche mitnehmen kann.
Ja, heute kann man ja alles aus dem Internet streamen, was man
Ja,
an Musik haben
genau.
will. Das ist ja ganz anders als damals und die Schallplatten waren damals relativ teuer. Und die gängigen Bands, die damals halt populär waren, das sind dann auf Doppelalben rausgekommen und das war für jemanden, der in der Woche 5 Schilling Taschengeld bekommen hat, war das quasi kaum finanzierbar.
Ja.
Man konnte sich diese Dinge eigentlich nur zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünschen
Ja.
oder vom Osterhasen.
Ja.
So gesehen war das natürlich super, weil man da endlich auch die Musik zu Hause auf dem Kassettenrekorder aufnehmen konnte, die man
Ja.
hören wollte.
Ja, war da noch eine gute Möglichkeit einfach.
Genau.
Ja, nein, sowas haben wir nicht mehr.
Da hast du meine Bibliothek auf dem Stick.
Ja, genau.
Ja, es gab bei uns auch noch das Bühnenspiel.
Ja, das gibt's immer noch.
Gibt's immer
Das,
noch?
ja, gibt's immer noch. Es gibt immer wieder Aufführungen auch. Es ist so eine unverbindliche Übung, das heißt, man kann sich anmelden, freiwillig. Und gibt's immer noch. Und es gehen auch sehr viele Leute immer noch dahin.
Gibt es eigentlich einen Schulchor?
Es gibt einen Schulchor. Es ist auch. Also. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Schulchor und es ist aber nicht mehr, glaube ich, so groß auch. Hatten Sie damals einen Schulchor? War das?
Es gab damals meines Wissens keinen Schulchor. Es wurde aber in der Klasse regelmäßig im Musikunterricht auch gesungen.
Ja.
Mit, sag jetzt einmal, unterschiedlicher Begeisterung.
Ja.
Aber mit dem Wissen von heute würde ich sagen, Singen ist eine der tollsten Erfahrungen, Singen im Chor, ist eine der tollsten Erfahrungen, die man machen kann, weil sie auch für den Körper sehr viel Positives bewirkt.
Ja.
Und man schüttet Endorphine aus, also Schmerzhemmer, und gleichzeitig auch Glückshormone. Also ich habe selber zeitlang in einem Chor gesungen, meine Frau auch, und das haben wir beide als sehr positiv erlebt.
Ja.
Das ist wirklich toll. Also kann ich nur alle motivieren, geht's in Schulchor singen, das macht Spaß. Und im 14. Bezirk auf der Linzer Straße gibt es ein Gymnasium, die als Violentia einen Chor haben, die haben auch schon CDs aufgenommen, die sind wirklich gut. Vielleicht wäre das eine Anregung für den Musikunterricht über das normale, über den normalen Musikunterricht hinaus.
Genau, okay. Genau, ich glaube, das wäre es jetzt auch zeitlich. Genau, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Gelegenheit, ein bisschen zu reminiszieren und ein bisschen was über die Schule, wie sie heute ist, kennenzulernen.
Ja, danke, dass Sie da waren, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie die Schule erlebt haben und